SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel, guten Tag. Glasnost und Perestroika, das Ende des Kalten Krieges, der Zerfall der Sowjetunion und die deutsche Wiedervereinigung. Michail Gorbatschow gilt als einer der größten Reformer des 20. Jahrhunderts. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag. Keine große Feier für ihn selbst, er ist gesundheitlich angeschlagen und lebt auch wegen Corona weitgehend isoliert. Dafür feiert ihn die Welt und vor allem Deutschland. Gorbi, wie viele ihn hier fast schon liebevoll nennen. Er selbst hat die Wiedervereinigung noch im Oktober vergangenen Jahres eine direkte Folge der Veränderungen in der Sowjetunion genannt.
Der erste Anstoß für diesen Prozess ging von den Veränderungen aus, die in der Sowjetunion begannen. Perestroika und Glasnost. Unser Volk hatte die Freiheit gewonnen und das Recht, seine Führer zu wählen und die Politik wirklich zu beeinflussen. Und nachdem wir ihnen diese Rechte und Freiheiten gegeben hatten, konnten wir die Bestrebungen der Völker der Nachbarländer nicht behindern.
In Russland wird er für diese Öffnung weniger verehrt, auch wenn Putin ihm heute natürlich artig gratuliert hat. Für ihn und viele Russen steht der Friedensnobelpreisträger und frühere Sowjetpräsident Gorbatschow vor allem für den Niedergang und den Machtverlust des Landes. Für Deutschland ist er auch Symbol der mal ziemlich guten Beziehungen zu Russland. Die, so Gorbatschows Devise, bringen Vorteile für alle. Aber inzwischen sind diese Beziehungen deutlich abgekühlt, auch weil Deutschland viel zu wenig tue für ein gutes Verhältnis mit Russland, meint der außenpolitische Sprecher der Linken, Gregor Gysi.
So wie jetzt die Politik aussieht, erreichen wir gar nichts. Auch nichts für Nawalny. Die werden eher immer sturer. Je mehr Sanktionen, desto mehr schotten sie sich ab. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Russland ist eine atomare Weltmacht.
Die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat das deutsch-russische Verhältnis in eine Krise gestürzt. Wobei der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, Nawalny nur als Höhepunkt einer Reihe von Ereignissen sieht.
Es ist das Verhältnis Russlands zum Westen, das auf dem Tiefpunkt angekommen ist.
Putin trete bewusst aggressiv auf, kenne keine Grenzen und versuche seine Politik mit allen Mitteln der Gewalt durchzusetzen. Während Gysi glaubt, man müsse auf Russland zugehen, hält Röttgen es für erforderlich, sich selbst einzugestehen, mit der bisherigen Russlandpolitik gescheitert zu sein. Konkret ist Röttgen für ein Moratorium für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Er denkt, Putin könnte ein Interesse daran haben, einen Vertrag zu unterschreiben, in dem Russland zusichert, seine Gaslieferungen in die EU nicht politisch zu nutzen.
Das Angebot für Russland ist, dass es sich präsentieren kann als das Land, von dem die Energieversorgung jetzt anerkannterweise Europas abhängt. Und das konstruktiv ist.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich bei einer Rede vor dem Ostausschuss letzte Tage enttäuscht von den Entwicklungen. Der Konflikt in der Ostukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim sowie die Menschenrechtsverletzungen belasteten das deutsch-russische Verhältnis schwer, sagte er.
In dieser schwierigen Phase unserer Beziehungen müssen wir darauf achten, dass nicht alle Verbindungen abreißen.
In den letzten 20 Jahren, so Steinmeier, seien viele Brücken brüchig geworden. Aber man dürfe nicht vergessen, es gebe eine Vergangenheit und eine Zukunft.
Auch für gute Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. Zum 90. Geburtstag von Michail Gorbatschow, Isabel Reifenrath berichtete. Lockern oder verschärfen? Auch nach einem Jahr Corona ist diese Frage immer noch strittig. Inzwischen aber scheint sich die Öffnungslobby durchzusetzen und so stehen einen Tag vor dem Bund-Länder-Treffen morgen alle Signale auf weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Trotz drohender dritter Welle. Die Folgen des Lockdowns wiegen mittlerweile einfach schwerer, vor allem für junge Menschen. Viele in Deutschland leiden seelisch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Die Zahl der Kinder und jungen Erwachsenen bis 24 Jahren, die eine Psychotherapie benötigen, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das belegt der aktuelle Arztreport der Barmer Krankenkasse, wie Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann berichtet.
Homeschooling, kein Sportverein, kaum Kontakte zu Freunden, keine Freizeitaktivitäten. Das alles belastet junge Leute sehr. Rund 6% mehr Kinder und junge Erwachsene bis 24 Jahre haben sich im vergangenen Jahr in psychotherapeutische Behandlung begeben. Damit verschärft sich ein Trend, den Ärzte und Psychotherapeuten seit Jahren beobachten. Im dem Morgenmagazin hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, berichtet, dass das Sorgentelefon des Ministeriums, die sogenannte Nummer gegen Kummer, seit der Corona-Krise 30-40% mehr Anrufe registriert habe. Giffey fordert, dass es gerade wegen der psychischen Belastungen mehr Öffnungsperspektiven für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie geben müsse.
Fokus Südwest.
Ausgewogen könnte man es wohlwollend nennen oder auch langweilig. Für den Wähler insgesamt wenig erhellend. So jedenfalls lautet die Analyse von Professor Frank Brettschneider, Parteienforscher und Politikwissenschaftler an der Uni Hohenheim, über das TV-Duell zur Landtagswahl von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seiner Kultusministerin Susanne Eisenmann gestern Abend. Immerhin, authentisch waren beide, mehr oder weniger. Aber
das TV-Duell war so ein bisschen zäh wie der Wahlkampf insgesamt auch. Viel über die Zukunft haben wir nicht erfahren. Das war eher so ein kleines Scharmützel über die Vergangenheit. Es ging weniger um inhaltliche Differenzen zwischen den beiden, sondern eher um Modalitäten, um Fragen, ob es jetzt vielleicht ein bisschen zu langsam oder zu schnell geht, ob man mehr braucht oder weniger und wer wen wann informiert hat. Das sind interessante Fragen für Politikfeinschmecker, aber nicht für die Wählerinnen und Wähler insgesamt, die diese Unterschiede kennenlernen wollen. Für mich war das eher ein Unentschieden der beiden. Allerdings muss man sagen, das Unentschieden nützt Herrn Kretschmann mehr als Frau Eisenmann. Immerhin, Frau Eisenmann dürfte es gelungen sein, ihre eigenen Anhänger ein bisschen stärker zu mobilisieren. Insofern war das ein kleiner Teilerfolg für sie.
Nicht leicht, die Politik der beiden zu unterscheiden, ist eigentlich auch kein Wunder. Sie regieren ja zusammen. Und mal abgesehen von der Frage, was wann zuerst geöffnet werden sollte, Schulen oder Baumärkte, da sind sich Eisenmann und Kretschmann in Sachen Corona-Politik weitgehend einig, auch in Sachen Impfen. Beide würden sich sogar öffentlich mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen.
Ein hochwirksamer, guter Impfstoff. Er ist zu Unrecht ins Gerede gekommen. Nicht? Erstmal hat man gesagt, nur bis 65. Aber der Grund war, weil die Untersuchungen ab 65 nicht genügend waren. Deswegen hat man das gemacht. Nicht, weil der irgendwie problematisch ist. Es ist nicht der Fall. Es ist ein guter Impfstoff.
Ich teile die Einschätzung. Allerdings muss man bei AstraZeneca schon auch darauf hinweisen, dass er dann auch über 65 verimpft werden kann. Sonst muss der Ministerpräsident einen anderen Impfstoff wählen. Aber wenn es so ist, und ich halte das auch für richtig, ich glaube auch, dass es eine fälschliche Einstufung ist. Und deshalb, ja, ich würde mich auch öffentlich impfen lassen. Und bei mir wirkt dann hoffentlich jeder Impfstoff.
Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann gestern Abend beim TV-Duell zur Landtagswahl in knapp 2 Wochen. Ganz anderes Thema, der Großauftrag der Bundeswehr über 120.000 Sturmgewehre. Der soll jetzt doch an den Waffenhersteller Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf im Kreis Rottweil gehen. Über eine entsprechende Entscheidung seien Verteidigungspolitiker gestern in Berlin informiert worden, so die deutsche Presseagentur. SWR-Reporter Hardy Feist.
Der Auftrag hat ein Volumen von insgesamt rund 250 Millionen Euro. Die Geschäfte sind bei Heckler & Koch in jüngster Zeit zwar insgesamt deutlich besser gelaufen, trotzdem dürfte die noch nicht offiziell bestätigte Nachricht über die Auftragsvergabe in Oberndorf für Erleichterung sorgen. Heckler & Koch drückt seit Jahren ein hoher Berg an Schulden. Zunächst war der Großauftrag der Bundeswehr an den Mitbewerber Händel im thüringischen Suhl gegangen. Grund für die Rücknahme seien Hinweise auf Patentrechtsverletzungen, heißt es. Händel weist diese Vorwürfe zurück.
Und sonst so?
Wo eigentlich leben die reichsten Menschen? Die überraschende Antwort: in China. Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Milliardärinnen und Milliardäre dort weiter gestiegen. Das geht aus dem aktuellen sogenannten Hurun-Report hervor. Alibaba-Gründer Jack Ma allerdings, der ist nicht mehr der reichste Chinese. Birgit Eger berichtet.
Ma fiel vergangenes Jahr bei der chinesischen Regierung in Ungnade. Er hatte die Zentralbank kritisiert. Der Börsengang seines Finanzunternehmens musste daraufhin kurzfristig abgesagt werden. Zhong Shanshan, 66 Jahre alt, gehört nicht zu den Superstars der chinesischen Wirtschaft. Aber sein Mineralwasser Nungfu Spring kennt in China jeder. Der Börsengang von Nungfu machte ihn im vergangenen Jahr zu einem der reichsten Männer Chinas. Ihm gehört außerdem ein Pharmaunternehmen, das an der Entwicklung von Corona-Impfstoffen beteiligt ist. Zhongs Vermögen? Umgerechnet 71 Milliarden Euro. In China leben zurzeit insgesamt 922 Milliardäre. Damit hat die Volksrepublik zum ersten Mal mehr Superreiche als die USA. Die kommen nur auf 696 Milliardäre.
Und Platz 3 belegt übrigens Indien mit 177 Milliardären.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.